werde ich dem Muslim ein Muslim und dem Agnostiker ein Agnostiker. Frei nach Paulus, der dem Juden ein Jude und dem Griechen ein Grieche wurde. Aber warum überhaupt und wie weit darf ich da gehen und hat das irgendwie Grenzen? Wo sind die Grenzen? Und ist es eigentlich nicht das Wichtigste, Gott zu gefallen und nicht den Menschen? Diese und mehr Fragen wollen wir heute uns mit beschäftigen und da Antworten drauf finden und dir die in diesem Podcast mitgeben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, ja, deinen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Mir gegenüber sitzt wieder der
Jochen
und ich bin der Christian. Ja, in den letzten drei Folgen haben wir über Menschenfurcht sehr ausführlich gesprochen, Jochen, und wie man sie überwindet. Wichtige Info nochmal für euch, für dich. Wir machen hier den Insider oder gehen nach dem Kurs vor. Es gibt ein Buch und ein entsprechendes Kursbuch zum Buch beim CLV Verlag. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Es geht um das Thema Evangelisieren in Beziehung oder durch Beziehung. Und genau.
Ja, und die Frage, was könnte uns denn hindern? Letzten drei Folgen war die Frage, was könnte uns hindern, dass wir Angst haben vor Menschen?
Genau.
Heute wollen wir darüber sprechen, ja, es hat auch mit Angst zu tun, mit Angst davor, sich vielleicht zu sehr anzupassen, vielleicht Angst davor, von anderen Christen abgelehnt zu werden. Ich sage, was machst du denn da? Das tut doch ein Christ nicht. Wir wollen also sprechen, wie weit, wie sehr dürfen wir uns anpassen, müssen wir uns anpassen?
Ja.
Wie bleibt die Botschaft bestehen, aber der Botschafter bleibt anpassungsfähig, je nachdem, wer ihm zuhört. Das ist heute unser Thema, oder?
Das ist heute unser Thema und ganz kurz nochmal an euch, wie war die Challenge? Also in der letzten Folge hatten wir Ihnen die Challenge mitgegeben, du warst ja nicht dabei, der Markus saß mir hier gegenüber. Ja, sich bewusst an der Kasse im Supermarkt für die längere Kasse zu entscheiden, damit man Zeit hat, für den Kassierer, die Kassiererin zu beten und auch zu überlegen, wie man ihr irgendwie ein freundliches Wort sagen kann.
Gut, über Zeit sollen wir auch noch reden.
Ja, komm, noch.
Zeit zum Evangelisieren.
Ja. Du hast gesagt schon, wir haben ausführlich das Thema Menschenfurcht besprochen und jetzt eben als weiteres Hindernis eben auch auf dem Weg oder Herausforderung, wir sagen ja lieber Herausforderung, als Herausforderung auf dem Leben, zum Leben als Insider. Inwiefern muss ich mich anpassen an mein Gegenüber, um ihn für Christus zu gewinnen? Ja. Vielleicht würde ich gerne nochmal der Beantwortung dieser Frage, bevor wir uns dem widmen, nochmal so allgemein vorausschicken. Wir hatten das, glaube ich, schon mal in den ersten Folgen irgendwie gesagt, dass Evangelisation eigentlich die Anwendung des großen Gebotes ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Ja.
Ne? Also das, was mir widerfahren ist an Guten, was ich habe in Christus, das soll doch auch der andere erfahren. Ist vielleicht ganz gut, wenn wir das irgendwie im Hinterkopf behalten. Das ist das, was uns auch motiviert, Christus und seine Liebe. Denn es ist ja nicht mein Auftrag, die ganze Welt zu lieben. Das macht Gott. Ja, aber mein Auftrag ist es, nur meinen Nächsten zu lieben.
In meiner Umgebung,
ja. In meiner Umgebung, in meinem Beziehungsnetz.
Ich dachte, du spielst jetzt an, dass wir auch darüber gesprochen hatten, dass wir nicht von der Welt sind, aber in der Welt sind. Und da sollten wir nicht gerade als Außerirdische auftreten, nicht wahr? Damit die Leute sagen, oh, was ist das denn, nicht wahr? Also, das ist die Frage. Wie können wir die Leute so lieben, dass sie uns verstehen, dass wir sie lieb haben? Und das tue ich nicht, wenn ich völlig quer komme, wenn die Leute sagen, wer ist das denn und so.
Genau.
Dann ist die Botschaft nicht nur befremdlich, da können wir nichts dran machen, das ist so. Aber der Botschafter muss nicht auch noch zusätzliche Befremdlichkeit auslösen, meine ich, oder?
Ja. Und wie immer, ich greife schon zur Bibel, du hast sogar schon aufgeschlagen, wollen wir uns einen Bibeltext anschauen? Das ist einfach wichtig, was sagt Gottes Wort dazu? Was lernen wir aus Gottes Wort dazu? Und natürlich, neben dem Herrn Jesus, der es in vollkommener Weise gelebt hat, sich wirklich erniedrigt hat, den Menschen in Gleichgestalt begegnet ist, mit den Heiden, mit den Zöllnern, mit den Sündern gegessen hat, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ne? Wollen wir uns heute jemanden anschauen, den ich schon zitiert habe, nämlich Apostel Paulus.
Ja.
Du hast aufgeschlagen in?
1. Korinther, Kapitel 9 und wir lesen den Abschnitt Vers 19 bis 23.
Mhm. Willst du lesen?
Wenn ich eine etwas freiere Übersetzung wählen darf, würde ich das gerne tun.
Ja, sehr gut.
Also, 1. Korinther 9, Vers 19.
Wie frei ist denn die?
neue evangelistische Übersetzung.
Ah, NEU, okay.
Denn obwohl ich frei und von keinem Menschen abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Unter denen, die sich an das Gesetz halten, lebe ich nach Moses Gesetz, obwohl ich nicht mehr diesem Gesetz unterstellt bin, nur um sie zu gewinnen. Bei Menschen, die dieses Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen. Obwohl ich keineswegs gesetzlos vor Gott bin, ich stehe ja unter dem Gesetz von Christus. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich für das Evangelium, damit ich selbst an seinen Segnungen Anteil bekomme.
Mhm. Tja.
Ich bin allen alles geworden.
Das ist schon sehr krass, ne? Sehr groß. Allen alles geworden.
Ja, und er sagt genau, was das heißt. Also damals gab es zwei große Kategorien von Menschen. Nicht mal solche, die Juden sind und solche, die zusammengefasst wurden, Nicht-Juden. Und er sagt, dem Jude, dem bin ich Jude geworden, dem Nicht-Juden, du hast eben Grieche zitiert, so machen auch manche Übersetzungen, geben sie das wieder, dem bin ich halt Grieche geworden. Aber das waren die beiden denkbaren Möglichkeiten. Wir haben heute vielleicht ein paar mehr. Wir haben, hast du schon eben gesagt, Muslime, wir haben vielleicht Buddhisten, wir haben vielleicht aber auch einfach meinen Nachbar, der anders ist als ich bin und dem ich guter Nachbar werden kann in gewisser Weise, indem ich mich anpasse.
Also das Prinzip ist, was wir hier sehen, das heißt, dass wir dem anderen so weit wie möglich entgegenkommen. Über die Grenzen wollen wir gleich noch sprechen.
Ja.
Meistens kommt der andere ja nicht zu mir,
genau,
sondern ich muss zu ihm gehen.
Ja, und wenn dann bei ihm innerlich so etwas sich aufbaut wie, oh, der ist aber komisch, der ist aber anders als ich,
ja,
dann haben wir plötzlich eine große Schwelle, die gar nicht sein müsste.
Ja.
Wenn du eine komische Art hättest, dich zu kleiden, immer dunkel, ich bin für helle Sachen, irgendwie kommst du mir komisch vor. Du hast schon verloren, bevor du überhaupt einen Satz gesagt oder du könntest verloren haben. Warum? Warum muss ich unhöflich sein? Warum muss ich den anderen irgendwie vor den Kopf stoßen mit dem Evangelium? Paulus sagt hier, ich bin verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen gewohnt, ich bin allen alles geworden. Bei denen läuft so, bei denen läuft so, ich habe mich angepasst. Um des Evangeliums willen, nicht damit ich Lob von ihnen bekomme.
Das natürlich hat was mit dem Reden und mit dem Handeln zu tun, wie man sich gibt. Ne? Also beim Reden kann man natürlich auch künstlich Grenzen aufbauen, indem man ein Vokabular benutzt, was meinem Gegenüber überhaupt nicht geläufig ist, dass ich hier irgendwelche Heiligungen oder das Evangelium oder solche Begriffe benutze, wo der andere überhaupt nichts mit anfangen kann.
Ja. Das ist irgendwie lieblos, nicht wahr? Oder meint ihr das nicht auch? Dass das irgendwie, wenn ich merke, jemand gibt sich Mühe, normalerweise kann der anders sich ausdrücken, aber der drückt sich jetzt, damit ich ihn verstehe, so aus, das wird auch honoriert. Und so ist das, denke ich, auch mit Gewohnheiten. Wir stehen beim Essen. Ja, dann stehe ich auch beim Essen. Wir sitzen beim Essen. Ja, dann sitze ich auch beim Essen. Wir liegen beim Essen. Gut, dann mache ich das. Aber ich habe Gemeinschaft mit dir.
Ich habe das mal gemacht in Asien. Ich fand das echt sehr gewöhnungsbedürftig, zu liegen zu Tisch. Aber ich habe es natürlich gemacht.
Ja.
Und auch, dass man dann die Füße nach hinten macht und die nicht zeigt, ne, dann ist auch unhöflich. War sehr unangenehm, aber irgendwie, man kann sich ein Stück weit dran gewöhnen. Ne?
Ja. Und wenn wir mal schauen, wer hier spricht, nicht wahr? Der Apostel Paulus, der ist ja rumgekommen und hatte doch eine ganz klare kulturelle, religiöse Ausrichtung. Er war ja nicht irgendwer. Er hat ja das Judentum von der Pike auf gelernt.
Ja, und total streng erzogen. Ne? Also und der hat das ja auch in der Zeit, wo er Christen verfolgt hat, ja das Gesetz, da hat er seinen Lebensstil total verteidigt.
Ja.
Und er wurde der Heidenapostel,
der
zu den Heiden, zu den Griechen, zu den Andersgläubigen, Nicht-Juden ging.
Ja, er sagt das mal an einer Stelle im Philipperbrief. Ich bin der sozusagen der Jude par excellence. Ich bin also wirklich, wenn einer sich Juden nennen kann, dann ich. Ja, und auf das alles verzichtet er. Und da sagt er nicht, ich gehe jetzt zu den Griechen, um zu sagen, wie wir Juden sind, sondern er wollte wissen, wie die Griechen sind und wollte sich ihnen anpassen. Nicht, indem er ihre Götterbotschaft übernahm, aber so wie er auftrat, war er total, sagt er hier, ich bin allen alles geworden.
Aber ich habe mich gefragt, wie muss das wohl für ihn gewesen sein, als Nationenapostel, der so ein exklusiver Jude war und das auch so genau lebte. Wie ist das wohl für ihn gewesen? Also er begegnete anderen Menschen, die ganz anders geprägt waren, religiös, kulturell und so weiter. Er kam in Häuser, die waren voller Götzen.
Und er war als Kind gelehrt worden, du gehst nicht in das Haus eines Nichtjuden. Du gehst da nicht rein, ja? Und jetzt geht er plötzlich, ist er da in so einer Hafenstadt, Korinth. Wie kann er sich da wohlfühlen? Wie kann der dort missionieren? Eigentlich musste der doch schreien, weglaufen.
Ja? Ja, aber als er in Korinth war, kann ich mir das gut vorstellen. Als er über den Areopag da gegangen ist und die ganzen Götzen und Götter dort gesehen hat, da innerlich wäre er wahrscheinlich am liebsten weggelaufen. Ja. Aber er hat so überlegt und gebetet, wo finde ich den Anknüpfungspunkt, bis er diesen Altar, der dem unbekannten Gott geweiht, und das hat er als Anknüpfungspunkt genommen.
Ja. Du meinst Athen, aber klar.
Athen, und da hat er sich aufgehalten.
Ja.
Ne?
Total, ja. Ja. Ja, ja, aber ich denke, vielleicht war es ja ein Fehler von Gott, ne, dass er gerade den beruft. Aber nein, er wollte gerade diesen Paulus, diesen Extra-Juden, diesen besonders frommen Juden, den wollte er dazu benutzen. Und denke ich, deswegen können wir nicht einfach so sagen, ja, ich bin halt so ein Urdeutscher und ich bin so und mit den anderen komme ich nicht zurecht oder so. Wenn Paulus das nicht sagen durfte, dürfen wir das auch nicht sagen. Dann müssen wir auch sagen, ja, aber ich habe jetzt diesen Nachbarn oder diese Besonderheit, in die ich dort gestellt bin, da muss ich mich anpassen.
Ja, was heißt denn das dann? Also, das heißt ja, dass ich das Haus des Muslim in meiner Nachbarschaft nicht meide, sondern auch ihn besuche. Die haben übrigens sehr gerne Besuch. Ja. Muss man sich noch nicht mal unbedingt vorher anmelden.
Ja. Ja.
Die sind sehr gastfreundlich.
Ja.
Wie ist das, wenn ich dann, eigentlich bin ich doch, wenn ich sie gewinnen möchte, ist doch gut, zu ihnen zu gehen.
Ja. Oder? Aber wir haben ja so eine Situation, ich war jetzt nicht bei Paulus, bei Petrus, der Petrus, den will Gott zu Cornelius schicken. Und er muss ihm erstmal eine Sonderlektion erteilen, dass er dort überhaupt hingehen kann. Er sieht diese Vision mit dem…
Spricht auf Apostelgeschichte.
Genau, wo Gott ihn sozusagen innerlich breit machen muss, weil sein Gewissen sagt ihm, nein, ich gehe nicht zu Cornelius. Der war nicht unbarmherzig, glaube ich, gegenüber Cornelius. Der hätte sich schon auch gewünscht, dass der Cornelius einen Schritt weiter, noch näher zu Gott kommt. Aber der hätte sich das nicht vorstellen können, zu ihm zu gehen, oder?
Ja, und obwohl der Cornelius, das war ja jemand, der gar kein ursprünglicher Jude war, sondern ein Konvertit war, eigentlich könnte man doch sagen, Petrus, also jetzt wirklich, ne?
Ja.
Aber für ihn war das einfach, das geht nicht, ne?
Genau. In das Haus eines Nichtheiden geht man nicht. Weißt du, was die machen? Die essen Sachen, die Juden nicht essen dürfen.
Und nicht mal anrühren.
Da gehe ich doch nicht rein. Mhm. Und dann kommt diese Geschichte, wo am Schluss dem Petrus klar wird, was Gott rein genannt hat, das nennst du nicht unrein. Ja. Und deswegen geh zu dem Cornelius. Und er geht zu dem Cornelius und der sitzt sozusagen da und sagt, ich wusste, dass du kommst, weil Gott hat das gesagt, dass du kommst. Ja, ja, ich glaube auch, wir müssen uns anpassen. Nicht die Botschaft, nicht, das kann man heute nicht mehr sagen, das ist nicht so schön, das hören die Leute nicht so gerne. Die Botschaft muss bleiben. Du bist ein Sünder und Jesus Christus ist für dich gestorben. Da können wir nicht sagen, ja, das ist zu viel Blut, das wollen wir nicht erwähnen oder so. Aber ich kann der Menge mich anpassen, dem anderen zuliebe.
Ja. Welche Prinzipien hat Paulus, wenn wir uns diese Verse näher anschauen, hier 19 bis 23, welche Prinzipien sehen wir da? Prinzipien der Annäherung, der Anpassung, wie wir das genannt haben, an die Leute.
Ja, also er hat sich offenbar nicht abgesondert, wenn wir das mal erstmal so sagen. Das hatten wir zwar auch schon am Anfang mal gesagt, Absonderung heißt nicht, dass wir aus dieser Welt rausgehen, aber ja, er ist wirklich in Griechenland unterwegs gewesen, unter den Griechen, mit alledem. Und hat nicht gesagt, hier ist mein kleines jüdisches Territorium, hier mein Haus und da gehe ich nicht raus, sondern er ist zu den Menschen gegangen, so wie du gesagt hast, der Herr auch gemacht hat. Ja.
Ja, und das haben wir uns schon gerade ein bisschen ausgemalt, was das für ihn bedeutet hat als Nationenapostel, der ein ganz strenger Jude war, nach besonders strengem Maß erzogen worden ist. Wir sehen aber auch, dass er nicht die Leute überredet, sondern dass er sie versucht zu gewinnen auf diese Weise. Also er baut alles, was eine Hürde darstellen könnte, ab, um das möglichst leicht zu machen, ihnen.
Ja.
So kann man bestimmt sagen, oder?
Ja. Und dazu gehört auch eine gewisse Demut, ein gewisses sich selbst zurücknehmen. Wenn er sagt, ich bin den Schwachen ein Schwacher geworden, nun, Paulus war kein Schwacher, aber er zu ihnen zuliebe wird er das. Dann ist er eben nicht so groß. Also manche Leute müssen ja immer sich ganz besonders ausdrücken, um zu sagen, ich kann mich besser ausdrücken als du. Das macht Paulus nicht, nicht wahr? Weil er weiß, damit vergraule ich die Leute, die mich gar nicht verstehen. Die sagen, oh, das ist so ein Eingebildeter und so weiter. Ja.
Also, dass er über die Köpfe redete.
Genau.
Aber was heißt denn jetzt ein Schwacher?
Ja, genau. Ja, vielleicht.
Wir sagen das so, aber was bedeutet das?
Ja, also das, unser Vers steht ja in dem Zusammenhang der Kapitel 8, 9 und 10, also was wir hier gelesen haben. Und da dieses Begriff von den Schwachen wird ja schon in Kapitel 8 eingeführt. Da geht es ja eigentlich um die Frage, ob wir Götzenfleisch essen dürfen. Wie ist das jetzt, fragen die Korinther, darf man das? Und dann redet Paulus über Schwache. Und ich habe hier eine andere Übersetzung mitgebracht, die NGÜ, die sagt, das sind Menschen, also sie übersetzen sie das Wort Schwache, da steht natürlich wirklich Schwache, aber sie versuchen uns wiederzugeben, was Paulus meint, deren Gewissen empfindlich ist. Und das ist genau gemeint. Hier sind Menschen, die ein überempfindliches Gewissen haben, wirklich überempfindlich, also nicht ein gut geschultes Gewissen, sondern überempfindlich. Ich kann schlechtes Gewissen haben, hier mit dir zu sitzen. Dann könntest du mir sagen, brauchst du doch gar nicht, ja?
Warum?
Ja, aber du kannst ja nicht in mein Gewissen reinreden. So könnte es sein, nicht wahr?
Ja. Müssen wir mal drüber reden,
ja. Ja, genau. Dann müsstest du dich dem Schwachen gegenüber zu verhalten wissen, ja. Genau. Und dann kann man das Gewissen schulen oder man kann auch sagen, für den Moment nehme ich jetzt mal da Rücksicht drauf, dass du so ein schwaches Gewissen hast und mach das jetzt nicht, verleite dich nicht hin. Wenn du denkst, wir können das nicht machen, dann nehme ich dich nicht mit, dann gehe ich alleine. Weil ich will dich nicht belasten oder so. Die Schwachen hier in diesem Zusammenhang sind immer Menschen, die eigentlich es tun dürften, von Gottes Sicht aus, das ist nicht verboten, vielleicht sogar manchmal müssten, Gott, Götzenfleisch muss man nicht essen, da sagt Paulus ganz offen, dann isst man eben kein Fleisch, kein Problem, nicht wahr? Kann ich auch drauf verzichten. Aber eigentlich dürften, nur leider so weit noch nicht gekommen sind, aus welchem Grund auch immer. Demgegenüber sind die Starken, die diese Erkenntnis haben, aber die in Gefahr sind, mit dieser Erkenntnis den anderen kaputt zu machen. Ja, das darf man. Und dann geht der andere daran zugrunde, weil er denkt, ich habe irgendwie ein blasses Gewissen, ich kann das nicht. Und dann hilft mir nicht viel, dass du das sagst.
Ist ja auch so, dass wenn ich gegen mein Gewissen handle, es ist eine Sünde ist.
Genau. Ich glaube, das müssen wir festhalten. Römer 14 sagt das so.
Genau.
Alles, was wir nicht aus Glauben tun, Römer 14, Vers 23, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Sünde. Das heißt, wenn du sagst, Jochen, wir können in die Gastwirtschaft gehen und da ist ein guter Freund von mir, dem will ich das Evangelium bringen und ich sage, boah, das belastet mich so sehr, ich weiß, dann würde ich wieder anfangen zu trinken und ich würde, dann wärst du gut dran zu sagen, okay, dann tu es nicht. Aber das heißt nicht, dass ich dir sagen darf, Christian, du darfst nicht gehen, weil dein Gewissen ist gar nicht belastet. Muss es auch nicht. Wir dürfen nämlich in die Gastwirtschaft gehen. Wir dürfen uns nicht betrinken und so weiter. Aber wenn du aus diesem Motiv dahin gehst und den Herrn bittest, bewahr mich. Ja, solange du dich nicht selbst überschätzt.
Du darfst in die Gastwirtschaft gehen, aber du musst auch gucken, dass du wieder rauskommst.
genau.
Okay. Ja, sehr gut. Gutes Beispiel. Ja. Also, Paulus, um bei diesem Text hier zu bleiben, er tat alles, um die Juden zu gewinnen. Er war da durch Christus frei von dem Gesetz. Mhm. Ja, er hatte diese Freiheit, sich den Menschen so anzupassen und sich auf eine Stufe mit ihnen zu stellen, um einige eben halt zu gewinnen. Er sagt ja dann auch allen alles, um einige oder etliche, manche übersetzen das auch so, zu gewinnen. Ne? Und um Heiden zu gewinnen, benahm er sich auch wie ein Heide. Ne? Apostelgeschichte 19 lesen wir das auch. Die Aisarchen waren seine Freunde, zum Beispiel.
Ja.
Ne? Und die waren ja zuständig für den Priester oder für den Kaiserkult als Priester.
Ja.
Ja?
Heißt das jetzt, dass der da mitgemacht hat, dass der auch den Kult gemacht hat, dass der auch den Kaiser angebetet hat als den größten Gott?
Also das denke ich nicht.
Nee, genau.
Er hatte nicht in der Beabteilung des Kaisers mitgearbeitet, aber das waren trotzdem seine Freunde und er hat Zeit mit ihnen verbracht.
Und da sehen wir die Grenze, nicht wahr? Du hast das eben schon angesprochen, wo müssen wir uns anpassen, wo ist eine Grenze der Anpassung? Die Anpassungsgrenze ist natürlich, wenn wir in Sünde fallen. Und deswegen geht auch im ersten Korinther weiter, das zum Schluss heißt, okay, ihr dürft das also tun, ihr dürft eigentlich Götzenfleisch nehmen, aber nehmt Rücksicht auf die, die ein schwaches Gewissen haben. Und dann kommt Kapitel 9, ich habe übrigens da allen irgendwie versucht zu dienen, um nur das Evangelium rüberzubringen, aber dann kommt in Kapitel 10 auch, aber passt auf, dass ihr nicht fallt, nicht, dass ihr euch überschätzt. Du gehst in die Gastwirtschaft und denkst, kann ich machen, kannst du auch, aber dann, hast du eine Sünde gemacht oder so und dann musst du sagen, nein, das war dann doch falsch. Ja?
Ja.
Also nicht prinzipiell falsch, aber für mich, ich habe mich überschätzt. In 1. Korinther 10, Vers 12, daher wer zu stehen meint, seht zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Du hast dich selber in diese Riesenversuchung gebracht. Ja, ich muss natürlich nicht dem Drogendealer werden, nicht wahr? Das wäre ja Sünde, nicht wahr? Keine Frage. Aber wenn du ein gutes Gewissen hast, und wenn du den anderen vor Augen hast, dann pass dich an, dann versuch ihn zu gewinnen, auf irgendeine Weise, so ist jedenfalls Paulus dazwischen in Kapitel 9.
Das hat auch einfach eine Grundeinstellung von einer Demut. Ne? Also der stolze Mensch sagt, nee, wieso soll ich mich denn anpassen? Also wenn der was will von mir, dann muss der mal so werden wie ich.
Ja.
Ne? Der braucht doch Christus und der muss an Christus glauben. So, und ich sage ihm das einmal und dann muss er das getan tun und fertig. Aber wenn ich wirklich ihn in Liebe gewinnen will, dann muss ich mich auch ein Stück weit demütigen. Mich einer Kultur anpassen, die mir fremd ist. Das bedeutet, dass man selber ein Stück, zumindest äußerlich eine Identifikation aufgibt und sich eins macht mit dem Gegenüber und seinen kulturellen Gepflogenheiten.
Ja, und ich finde manchmal bei uns Christen sind es auch unsere Traditionen, die uns dann da abhalten, wo wir sagen, ja, aber das bin ich so gewohnt. Und so sind das meine Geschwister gewohnt, meine Glaubensgeschwister. Das
sind faule Ausreden.
Ja, und das musst du nicht dem Ungläubigen gegenüber. Hab du deine Tradition, wenn du meinst, aber wenn du evangelisieren willst, das befremdet den nur. Ist ja schön, dass du das Lied so toll findest, aber der ist gar nicht singen gewöhnt und der fühlt sich eher befremdet, dass du jetzt ein Lied anstimmst und er nicht mitsingen kann. Er würde ganz andere Lieder singen. Mach das nicht, nee. Du befremdest ihn nur.
Ja, und das haben wir auch, dem Bibelgesprächskreis, den wir immer wieder machen, mit Menschen, die auch interessiert sind im Glauben, da machen wir das zum Beispiel nicht. Es ist nicht eine Gemeindestunde, wo man singt und betet zusammen.
Ja.
Wir sind einfach zusammen und wir schlagen die Bibel auf, ohne dass man vorher ein Lied singt, sogar dass man betet, wenn die Leute es nicht gewohnt sind. Später kann das schon anfangen, auch zu beten.
Ja.
Aber das kann man am Anfang nicht machen. Ja. Das ist einfach ganz ungewohnt, im häuslichen Rahmen, in einem Kreis zu singen und dann solche Lieder, die man gar nicht kennt.
Ja.
Also, das muss man nicht.
Ja. Aber dann gibt es natürlich die lieben Geschwister, die sagen, ja, das musst du doch machen, Christian, das wäre ganz unchristlich, sowas nicht tun. Und das meine ich, ist auch etwas, was wir ansprechen sollten, dass manchmal ein Hindernisgrund diejenigen sind, die uns mit guten Ratschlägen sagen, vielleicht sogar mit dir, Verweis auf 1. Korinther 8 und 10, du sollst doch kein Anstoß sein, du bist mir ein Anstoß, wenn du da nicht singst. Ich finde die Lieder, die sind schön, die sollte man singen. Du bist mir ein Anstoß, wenn du dich so kleidest. Ich finde, man sollte sonntags Anzug und Krawatte anziehen oder was weiß ich, was es da so alles gibt, dass wir in eine Schema gedrängt werden, was sehr christlich ist, aber die Nicht-Christen total abstößt und nicht fürs Evangelium gewinnt. Aber unsere Geschwister sagen uns, das müsste so sein, so müssten wir uns verhalten. Und da meine ich, das ist eine etwas unehrliche Diskussion, weil eigentlich will Paulus sagen, wenn dein Bruder schwach ist, also wenn er in Sünde fällt, wenn er dich irgendwas tun sieht, dann nimm Rücksicht auf ihn, gar keine Frage. Der Bruder, für den Christus gestorben ist. Aber wenn der Bruder den Starken markieren will, dir Vorschriften machen will, dann ist tatsächlich, wie habt ihr es gesagt, man muss Gott mehr fürchten als Menschen, als bei Menschenfurcht, nicht wahr? Und so ist es doch dann hier auch. Man muss sogar Gott mehr fürchten als die Geschwister.
Und die Umdrehung dessen, was Paulus hier ausführt, ist einfach nicht legitim.
Ja.
Ich darf dem anderen Gläubigen das nicht aufdrücken in seiner Freiheit, wenn er nicht explizit sündigt, weil er gegen Gottes Maßstäbe verstößt. Ne? Aber sonst kann ich ihm und darf ich ihm kein Gewissen machen deswegen.
Ja.
Dann muss ich ihm die Freiheit lassen. Und in der Regel ist es auch so, dass die behaupten, dass sie hier die Schwachen sind, auf die man Rücksicht nehmen muss, wirklich nicht die Schwachen sind, sondern die Starken.
Ja. Oder sagen wir es so, die zu einer gewissen Art von Gesetzlichkeit neigen. Die möchten mir etwas aufdruckieren, wo unser Herr uns was anderes sagt.
Ja.
Aber wie ist das jetzt mit Ungläubigen nochmal, wenn wir Ungläubigen begegnen? Müssen wir ihnen ganz klar machen, weißt du, Weihnachtslieder mag ich alle nicht, die sind alle nicht gut oder so. Was macht das für einen Eindruck, wenn ich so unhöflich bin? Ist ja die Frage, ob ich darüber ins Gespräch kommen kann oder sagen kann, wie sind in. Also ich meine, wir sollten alles vermeiden, was irgendwie den anderen verletzt, unnötig verletzt und damit das Evangelium letztendlich dem Evangelium schadet. Mhm. Paulus ist auch nicht in Ephesus rumgerannt und hat gesagt, was sind denn das hier für Götzen und so weiter. Natürlich, letztendlich war seine Botschaft dieses, aber er hat die Leute nicht vor den Kopf gestoßen. Als sie dann verstanden haben, was das Evangelium ist, haben sie sie gerne ihm gebracht und gesagt, hier verbrenn das alles, was wir da haben. Aber er hat sich da nicht aufgeführt wie ein unhöflicher Gast, den man nicht wieder haben will.
Ja, er hat sich wirklich zum Sklaven anderer gemacht. Er hat sich wirklich auf die, und nur um, das finde ich wird auch so deutlich, ne? Nur alles nur um einige zu retten, einige zu gewinnen. Und das zeigt irgendwie auch die Motivation, die er hatte. Ne? Gehe ich da rein, weil ich den bekehren will und der soll gefälligst so werden wie ich? Gehe ich anders daran, als wenn ich denke, boah, Christus kam und er hat für ihn gelitten und ich will ihn mit meinen Augen, mit seinen Augen sehen, mit den Augen meines Herrn sehen, der für ihn gelitten hat und der möchte, dass er zum Glauben kommt. Wie kann ich ihn gewinnen? Hast du eine ganz andere Einstellung. Ja. Dann ist es nicht deine Mission, dem Gegenüber deine Regeln und Traditionen überzustülpen und zu sagen, was man darf und was man nicht darf, sondern ihm irgendwie in der Art und Weise, wie ich ihm begegne, Christus groß zu machen.
Ja.
Und das ist eine liebevolle, demütige Haltung.
Und die passt so gut auch zum Evangelium, denn das Evangelium ist ja nicht du musst, sondern das ist das Ende von dem, was du musst. Du musst die Gnade annehmen, nicht wahr? Hm. Und wenn ich so auftrete, weißt du, ich kann wegen meinen Geschwistern das nicht machen, ich würde jetzt gern mit dir dieses, aber das darf ich ja nicht. Ja, was ist das? Dann karikieren wir eigentlich das Evangelium.
Jochen, wir wollen langsam zum Ende kommen. Ja. Ich finde irgendwie, wir haben das, glaube ich, ganz gut irgendwie auf den Punkt gebracht. Also nicht, dass ich jetzt das selber loben will, aber das ist ein bisschen praktischer. Jetzt denke ich an meinen Nachbarn, ja, an seine Hobbys. Mhm. Und ich sehe, du hast, glaube ich, auch mal ein Beispiel gebracht, ne, in unserem Vorgespräch, wenn der Christ den Nachbarn sieht, der einen Bierkasten reinträgt, sagt, oh nee, der trinkt, da gehe ich nie rein.
Ja.
Dann ist es schon falsch gedacht.
Ja.
Wie werde ich jetzt konkret meinem Nachbarn, vielleicht ist es ein Muslim, wie kann ich ihm ein Muslim werden, in seiner Tradition, nicht um den Glauben, aber in seiner Tradition, der seine Tradition hat zu Hause.
Ja.
Komme ich da einfach rein als Deutscher oder mit meiner Kultur, wie auch immer die geprägt ist und sage, okay, der hat mich eingeladen, ich fühle mich hier frei, ich kann mich benehmen so wie zu Hause oder wie mache ich das?
Ja, vielleicht wollen, du willst auf die Challenge hinaus, ne, die wir uns überlegt haben. Wir haben gedacht, vielleicht schaut ihr euch mal ein Video an, wo könnt ihr in den Shownotes nachlesen, wo ihr das nachschauen könnt, das Video, wo 30 Tipps zum Umgang mit Muslimen genannt werden. Da geht es gar nicht ums Evangelium, sondern nur, wie sind die Leute, welche Traditionen haben sie, wie kannst du sie vor den Kopf stoßen, wie solltest du gerade das vermeiden, sie vor den Kopf zu stoßen. Ganz Dinge, die uns ganz normal sind. Die Frau begrüße ich mit Handschlag, geht gar nicht, was du da machst, ja. Du meinst es freundlich, aber es wird völlig falsch aufgenommen, als Mann jetzt die Frau so zu begrüßen. Da also 30 Tipps und unsere Challenges. Schaut euch das auf Video mal an. Vieles werdet ihr wissen, aber vielleicht gibt es drei Dinge, wo du sagst, die will ich demnächst, wenn ich mit Muslimen umgehe, will ich beachten. Da will ich einfach drauf achten, weil das ist mir nochmal neu groß geworden oder wusste ich gar nicht. Und da will ich drauf achten, weil ich den Muslimen ein Muslim werden will. Nicht mit meiner Botschaft, aber in meinem Verhalten.
Super. Tolles Schlusswort, lieber Jochen. Vielen Dank. Ja, wir kommen damit zum Ende. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib uns gerne podcast@heukebach.org. Wenn euch das Gespräch gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen. Ja. Denk an den Kurs. In den Shownotes findest du die Infos. Mach ihn gerne, bestell ihn dir. Ja, wenn du uns auf YouTube schaust, klick am besten auf die Glocke, so verpasst du keine neue Folge. Wir sagen Tschüss und
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.